Also ich beobachte, dass sehr viele Leute das Wort Auschwitz im Munde führen und eigentlich gar keine Ahnung haben, was sie damit verbinden wollen oder sollen.
Der Berliner Historiker Ernst Pieper. Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel zum 80. Jahrestag der Befreiung der letzten Häftlinge des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am kommenden Montag, 27. Januar.
Dieser 27. Januar zum Beispiel jetzt eben von der UNO zum Gedenktag erklärt worden, was also nun mit dem realen Geschehen überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Es ist ja auch sehr interessant, wenn Sie sich die Debatte anschauen, die da 2005 in der Volksversammlung geführt worden ist. Da haben sich ja vor allem auch Vertreter aus Ländern des sogenannten globalen Südens zu Wort gemeldet, nicht? Also die gesagt haben, ja, man muss aber auch auf dieses und jenes Massaker aufmerksam machen.
Um der Beliebigkeit einer Pathos-Formel zu entgehen, einer universalen Katastrophenmetapher, hat der ausgewiesene Kenner der Zeit des Nationalsozialismus Ernst Pieper ein Buch geschrieben. Es erscheint in diesem Frühjahr bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Auschwitz, die Topographie der Vernichtung.
Man muss sich klar machen, dass erst im Jahr 1944 Auschwitz die führende Rolle bei der Ermordung von Juden gespielt hat, während die anderen reinen Vernichtungslager, wo sozusagen jeder, der hingekommen ist, sofort umgebracht wurde, Kulmhof oder Treblinka, Sobibor, Belzec, diese Lager sind viel früher in Aktion getreten. Die waren damals sogar schon wieder abgebaut.
Warum gerade dieser Ort 70 Kilometer westlich von Krakau? Die drei Lager bei der polnischen Stadt Oświęcim haben eine wechselvolle Geschichte. Das Stammlager, ehemalige Kasernen noch aus der österreichischen Zeit vor der Wiedergründung des polnischen Staates, das Vernichtungslager Birkenau und Monowitz, Produktionsstätte der IG Farben.
Also das Stammlager, das ist ja der älteste Teil dieses Lagerkomplexes, war in der ersten Zeit vor allem ein Lager für polnische Häftlinge. Im weiteren Verlauf hat dann auch eine Rolle gespielt, das ist ein bisschen umstritten oder man weiß es nicht so ganz genau, ob tatsächlich vielleicht das Interesse der IG Farben ein ausschlaggebend war, dass man sich dann für diesen Standort entschieden hat. Weil Ostoberschlesien war auch ein wichtiges Gebiet für die deutsche Rüstungsindustrie. Und es war auch ein Gebiet, was auf lange Zeit sehr sicher war, was Luftangriffe betrifft.
In Ernst Piepers Buch geht es nicht allein um diese drei Lager und den Alltag. Es geht auch um die Wege dahin, die ideologischen und die praktischen, seit Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft. Und um die juristische und gesellschaftliche Aufarbeitung seit 1945. Pieper hat dafür die umfängliche Forschungs- und Erinnerungsliteratur konzis zusammengefasst, lässt die Fakten sprechen und schafft doch, etwa mit Zeitzeugenberichten, Raum für die Wahrnehmung des unvorstellbaren Grauens vor Ort. Etwa, wenn er auf die Akribie der SS-Mannschaften in der Ausführung der Befehle des Lagerkommandanten Rudolf Höss hinweist.
Ich kann überhaupt jedem, der auch die Natur von Rudolf Höss begreifen möchte, nur empfehlen, diese Kommandatur- und Standortbefehle zu lesen. Da sieht man, was für ein beschränkter Ordnungsfanatiker dieser Höss gewesen ist. Da geht es ständig um solche Sachen, wie dass die SS-Leute doch bitte darauf achten, dass sie in Oświęcim mit dem Fahrrad nicht auf dem Gehsteig fahren zum Beispiel. Oder dass auf keinen Fall leere Konservendosen offen herumstehen dürfen, weil dann würde sich dort Regenwasser sammeln und das würde dann ein Mückenparadies und bedeuten, das würde wieder zur Ausbreitung von irgendwelchen Seuchen führen. Und man hat auch an dieser so wohlgeordneten Welt aus der Sicht der SS versucht, bis zum allerletzten Moment festzuhalten.
Als die Rote Armee 1944 immer weiter nach Westen vorrückt, läuft die Tötungsmaschinerie auf Hochtouren. In den letzten Monaten werden Maßnahmen zur sogenannten Evakuierung der Lager ergriffen.
Heinrich Himmler, der ja der Oberherrscher sozusagen dieses ganzen Vernichtungsgeschehens gewesen ist, hatte tatsächlich mit großer Akribie eigentlich bis zuletzt diesen aberwitzigen Plan verfolgt, dass diese ganze Judenvernichtung, dass von der eigentlich überhaupt keine Spuren bleiben dürfen, Deswegen hat man ja auch im großen Umfang Ermordete, die eben erschossen und verscharrt worden sind, wieder ausgegraben und die Leichen verbrannt und anderes mehr. Das heißt, man war auch im Lager Auschwitz bis zuletzt bestrebt, überhaupt keine Spuren des Geschehens zu hinterlassen. Und man war mit Aktenvernichtung beschäftigt, man war damit beschäftigt, die tausenden Familienangehörigen der SS-Leute zu evakuieren. Und man hat dann auch, als die Ankunft der sowjetischen Soldaten unmittelbar bevorstand, hat man die noch verbliebenen Häftlinge eben wie in anderen Lagern auch auf einen Todesmarsch geschickt, bis hin zu dem vollkommen irren Punkt, das muss man sich vorstellen, dass man noch Krematorien demontiert hat und diese Verbrennungsöfen zum Teil dann in weiter westlich gelegene KZs transportiert hat, um sie dort nochmal zum Einsatz zu bringen.
Da ist Auschwitz kein Einzelfall. Man geht davon aus, dass von den 714.000 Häftlingen, die im Dezember 1944 noch in den Lagern innerhalb und außerhalb des Deutschen Reiches am Leben waren, zwischen 200.000 und 350.000 auf den Todesmärschen oder in den Lagern umgekommen sind. Als am 27. Januar der Bataillonskommandant der Roten Armee, Antoni Shapiro, ein später in die USA emigrierter ukrainischer Jude, das Lager betrat, kamen ihm, wie er schrieb, Skelette von Menschen entgegen. Sie konnten nicht sprechen, nicht einmal die Köpfe wenden. In den drei Lagern von Auschwitz waren noch etwa 7600 Häftlinge am Leben. Nach dem Krieg waren vor allem die Opferzahlen immer wieder Anlass für Streit und für Verschwörungsmythen von Holocaustleugnern.
1945 hat ja eine sowjetische Kommission das ganze Lagergelände besetzt und auch interessanterweise die Polen ja rausgeschmissen. Die haben in gutem Glauben gesagt, hier sind 4 Millionen Menschen umgekommen, weil sie falsche Berechnungen angestellt haben. Und ich glaube, diese Zahl von den 4 Millionen, die ja quasi bis 1990 sakrosankt war, hat, glaube ich, dazu beigetragen auch, dass es eben diese Leugnerszene gab. Inzwischen wissen wir, es waren ziemlich genau 1,1 Millionen. Gleichzeitig ist es so, dass die SS versucht hat, alle Akten zu vernichten. Und sie hat auch die Akten der politischen Abteilung vernichtet. Aber sie haben eben die Akten der Bauabteilung vergessen. Von denen wusste man aber jahrzehntelang nichts, weil die haben die Sowjets mitgenommen. Die lagen in Moskau in einem Geheimarchiv.
Auschwitz ist nach 1945 ein Ort gewesen, an dem unterschiedliche Opfernarrative aufeinandertrafen. Das der polnischen Nation, das der Kommunisten, der katholischen Kirche durch den Besuch von Papst Johannes Paul II. Prominent in Szene gesetzt. Erst nach 1990 trat in der Darstellung vor Ort verstärkt die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in den Blick. Und heute? Wieder wird um die Katastrophenmetapher Auschwitz gerungen. Diesmal geht es unter postkolonialem Vorzeichen um die Frage, inwieweit die Shoah ein präzedenzloses Menschheitsverbrechen ist. Der Historiker Ernst Pieper hat eine abgewogene und doch klare Antwort.
Dass natürlich die deutsche Idee, Osteuropa zu unterwerfen, das war ein kolonialistisches Projekt. Aber die Vernichtung der Juden war eben gerade nicht kolonialistisch. Das war der Anti-Mensch. Also es können nur entweder die Arier oder die Juden überleben. Deswegen müssen sie rückstandslos ausgerottet werden. Eine Gegenrasse, die unsere eigene Existenz will. Und das ist nicht kolonialistisch, das ist etwas ganz anderes. Diese Besonderheit, diese Präzedenzlosigkeit dieses Vernichtungsgeschehens, nicht, die wird also, ist heute sehr in Frage gestellt von bestimmten Leuten. Andererseits ist es natürlich wichtig, den Holocaust zu kontextualisieren mit den anderen nationalsozialistischen Massenverbrechen. Das waren auch große Verbrechen. Aber es kann eben nicht darum gehen, den Holocaust sozusagen einzuebnen in einen Strom der Gewaltgeschichte. Sozusagen, solange es Menschen gibt, gibt es auch immer irgendwelche schrecklichen Sachen.
Ernst Pieper. Von ihm erscheint im Frühjahr in der Bundeszentrale für politische Bildung das Buch Auschwitz, die Topographie der Vernichtung. In diesen Tagen wird an die Befreiung des Konzentrationslagers vor 80 Jahren gedacht. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.